Die größten Wahlen in diesem Jahr, ich glaube in Indien.
Sind in den USA schon wieder Wahlen? Nee. USA? Keine Ahnung.
Die größten Wahlen der Welt, USA.
Jetzt sage ich natürlich Amerika, aber in Indien ist es ja.
China, Indien.
Oh ja, die Amis wählen, glaube ich, wieder, gell? Aber erst nächstes Jahr, oder? Heute sind, glaube ich, die Vorwahlen, oder?
Die Europawahl oder was?
USA, China.
Indien.
Dann salut, Deutsch, French, guten Tag.
Also plötzlich finden alle Indien ganz knorke.
Indien ist eine Hightech-Nation.
Mit Indien wollen wir vor allen Dingen in den Bereichen Wirtschaft zusammenarbeiten.
Die Zeit, wo man Vasalle war, die ist vorbei. Und das gilt für Indien genauso wie für China. An der Stelle täte der Westen gut, eine neue Perspektive auf diese Länder zu haben.
Herzlich willkommen zu Milliarden Stimmen, dem Podcast zu der größten Wahl der Welt.
Vielen Dank, dass ihr euch für das Einschalten unserer ersten Folge entschieden habt.
Wir sind Matthias
und Dunja und studieren beide Südasienstudien an der Uni Heidelberg.
Ja, und wir befassen uns sowieso intensiv während unserem Studium auch mit indischer Politik, arbeiten auch am Lehrstuhl für indische Politik und haben uns deswegen entschieden, da wir uns sowieso mit den Wahlen auseinandersetzen, können wir natürlich auch einen Podcast darüber machen.
Und zum Glück sind wir nicht allein. Inzwischen sind wir ein Team von fast 17 Studierenden, die alle sehr viel Zeit und Energie in dieses Projekt stecken. Fast alle von uns studieren etwas in Verbindung mit Südasien. Und wir möchten uns an dieser Stelle nochmal ganz herzlich bei euch allen bedanken für die viele Mühe und Arbeit, die ihr in dieses Projekt steckt. Ohne euch wäre dieser Podcast nicht möglich.
Indische Politik gestaltet sich momentan fast wie ein Krimi. Es gibt alles, was dazugehört. Oppositionspolitiker sitzen im Gefängnis, die Gelder der größten Oppositionspartei wurden eingefroren, Hungerstreiks, da geht richtig die Post ab.
Warte. Aber bevor wir da schon so tief reingehen, müssen wir natürlich erstmal Basics klären. Weil indische Politik ist vor allem eins, nämlich sehr komplex.
Indien, was hat das eigentlich mit uns zu tun? Und was wissen wir überhaupt darüber?
Wir haben für euch in der Fußgängerzone in Heidelberg mal nachgefragt.
Yoga, Gandhi, ja. Kassensystem, indische Fachkräfte.
Bild ich weiß nicht so viel über Indien. Pluralistische Götterwelt.
Ja, Mahatma Gandhi.
Die Leute da.
Arbeitskollegen von mir, das relativ verrückte Wetter, das Himalaya-Gebirge nördlich davon, Mahatma Gandhi.
Viele Menschen, Dreck, laut, Taj Mahal.
Völlig anderer Kontinent, völlig andere Kultur.
Slumdog Millionaire. There's a lot of poor people, a lot of rich people. You know, the divide is really big. The guy from Big Bang Theory, Priyanka Chopra.
Indira Gandhi natürlich. Es fällt wahrscheinlich jedem ein, der Nehru. Und, ja, und natürlich solche Gurus da, ne? So Ravi Shankar oder sowas, wo die Beatles hingegangen sind.
Kastenordnung.
Sowas wie exotisches Obst, Mangolassi, Curry.
Ja, der Gandhi und Dingens.
Ja, Matthias, was fällt dir bei diesen Aussagen auf?
Ja, ich fand das echt ziemlich interessant in der Fußgängerzone in Heidelberg, weil wir dann wirklich mit einigen Leuten ins Gespräch gekommen sind und viele gesagt haben, okay, jetzt habt ihr mich aber ein bisschen hier für Indien interessiert. Und da scheint unser Podcast dann doch eine Berechtigung zu haben.
Es ist jetzt richtig gut gewesen, weil ich nach Hause gehe und mich über Indien
Viele Kommentare, die wir auch erhalten haben, waren sehr eurozentristisch und klischeebehaftet, aber das spiegelt halt auch das Bild in Deutschland von Indien ganz gut wider. Ja, ansonsten war das Wissen zu Indien eher gemischt, also viele sind im Urlaub gewesen, einige haben von der Kultur gehört. Natürlich Wirtschaft ist ein großes Thema. Viele Leute wissen halt nicht viel von Indien, aber in einem sind sie sich auf jeden Fall einig, und zwar, dass Indien ein wichtiger Player für die Zukunft wird.
Was ich total erstaunlich fand tatsächlich, war, dass niemand etwas zur indischen Politik gesagt hat. Die Wahrnehmung von Indien scheint vor allem so im Rahmen der wirtschaftlichen Entwicklung zu sein. Also Indien ist ein Entwicklungsland, vielleicht auch ein billiges Urlaubsland. Aber Indien wurde sehr selten als politischer Player gesehen, als ein Land, in dem auch Dinge passieren, die uns interessieren sollten.
Ja, das ist schon verwunderlich. Insbesondere deswegen, weil Indien hat ja auch einen politischen Einfluss immer gehabt, seit der Unabhängigkeit, auch schon davor. Also die Unabhängigkeitsbewegung sowieso. Gandhi mit seinem gewaltfreien Widerstand war natürlich etwas, was einen großen Einfluss auf viele Widerstandsbewegungen im globalen Süden hatte. Das hat sich zum Beispiel auch in der Unabhängigkeitsbewegung in Südafrika dann auch wieder gezeigt unter Nelson Mandela. Aber Indien stand auch zwischen den beiden großen Blöcken, also zwischen USA und Sowjetunion im Kalten Krieg, und hat dort vor allem den globalen Süden so angeführt unter dem damals genannten Non-Alignment. Mit Non-Alignment meine ich die Bewegung von Staaten, die zwischen den USA und der Sowjetunion im Kalten Krieg standen. Aber auch die wirtschaftliche Öffnung im Jahr 1991 hat auch weltweit einiges bewegt. Und Indien hat ja zum Beispiel auch Atomwaffentests durchgeführt. Die beiden Atombombentests wurden 1974 und 1998 durchgeführt, wobei 1974 das eigentlich kein offizieller Atombombentest war. Der wurde nämlich als Peaceful Nuclear Explosion bezeichnet, also eine friedliche nukleare Explosion. Mittlerweile kann man das dann aber doch auch als Atombombentest bezeichnen. Jedenfalls beide diese Tests haben dann lange Sanktionen, insbesondere vom Westen, gegen Indien nach sich gezogen.
Und du beschränkst dich ja gerade noch auf die Vergangenheit. Man muss aber sagen, auch heute kann man Indien in seiner Bedeutung kaum unterschätzen.
Ja, mittlerweile, seit 2014, ist jetzt Indiens Premierminister Narendra Modi im Amt, also 10 Jahre. Und der hat es wirklich geschafft, dass ihn weltweit sehr viele Leute kennen. Woran liegt denn das?
Naja, Matthias, man muss sagen, Modi hat sich selbst fast wie eine Marke aufgebaut. Er war einer der ersten Politiker weltweit, die sich Twitter geholt haben und hat es eigentlich damit geschafft, Social Media zu dominieren, fast schon eine alternative Medienwelt für sich aufzubauen und ist so international und auch in Indien zur Berühmtheit gekommen. Er hat sich Entwicklung auf die Fahnen geschrieben und dabei wird sehr, sehr oft gesagt, dass er auch darin sehr erfolgreich war. Also wir sehen, dass Indien sich wirtschaftlich sehr stark entwickelt hat in den letzten Jahren. Allerdings sehen wir auch, dass gerade der Premierminister Narendra Modi häufig international unter Kritik steht.
Ja, natürlich kann man einmal wirtschaftlich das noch kritisch sehen. Also die Ungleichheit in Indien ist natürlich sehr stark auch gestiegen in letzter Zeit. Aber er wird vor allem deswegen kritisiert, weil er sich als Hindu-Hardliner inszeniert, also als eine religiös-nationalistische Inszenierung, mit der er vor allem Muslime, aber auch andere religiöse Minderheiten ausschließen möchte. Trotzdem ist er auch in deutschen Fußgängerzonen bekannt. Wir haben einige getroffen in Heidelberg, die ihn kannten.
Naja, es gibt da den Modi, der sich da so verehren lässt.
Ich weiß, wie der aussieht, ich weiß aber nicht, wie er heißt.
Doch, ich wusste mal den Namen, aber ich habe ihn vergessen. Modi, ne?
Ja. Modi wird überall mit großem Pomp empfangen. Letztes Jahr war er beim französischen Nationalfeiertag als einer der wenigen indischen Premierminister. Dann hat er G20 organisiert in Indien und konnte sich quasi bei allen möglichen Staatsoberhäuptern revanchieren. Insbesondere die Beziehung zu den USA hat sich mit Modi doch deutlich verbessert. Er war mit Trump ziemlich eng, war aber jetzt auch letztes Jahr wieder in den USA und hat Biden besucht. Dort hat er vor dem UN-Hauptquartier den Welt-Yoga-Tag begangen und auch im Kongress gesprochen. Der australische Premierminister hat sogar Modi mit Bruce Springsteen verglichen und hat gemeint, dass Modi mehr Applaus bekommen hat als Bruce Springsteen, der vor kurzem in der gleichen Arena aufgetreten war.
Naja, Indien ist schon in ganz vielen Hinsichten relevant. Wir beobachten, dass sich die Welt verändert. Also ich glaube, das ist eine Diskussion, die nicht nur in Deutschland geführt wird. Es ist dauernd davon die Rede, ob wir vielleicht eine neue Weltordnung gerade erfahren, ob wir in einer Übergangsphase sind. Und tatsächlich sehen da viele Experten Indien in einer zentralen Rolle. Zum Beispiel beschreibt der berühmte Sachbuchautor und Politikwissenschaftler Herfried Münkler die neue Rolle, die Indien einnehmen wird, in dem Podcast Das Politikteil wie folgt.
Das heißt, der globale Süden positioniert sich neu. Und in dem System, das ich mir vorstelle, wie es sich entwickelt, wird der globale Süden auch mit einem Repräsentanten, nach meinem Dafürhalten Indien, eine sehr viel größere und wichtigere Rolle spielen, als das in der Vergangenheit der Fall gewesen ist.
Ja, machtpolitisch wird Indien immer weiter zum wichtigen Faktor, zum Beispiel in der Indo-Pazifik-Region.
Da kann man sich natürlich fragen, was geht uns jetzt auf einmal der Indo-Pazifik an? Das ist ja alles weit weg. Aber man muss sagen, der Indo-Pazifik ist enorm wichtig für Deutschland und Europa. Man muss sich mal vorstellen, 60% des Welthandels gehen durch die Indo-Pazifik-Region. Das heißt, wer den Indo-Pazifik kontrolliert, wer da Einfluss hat, kontrolliert auf irgendeine Weise die Welt. Wir sehen Akteure wie China, die sich dort immer weiter ausbreiten und damit natürlich auch westlichen Staaten Konkurrenz machen.
Im letzten Sommer war der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius in Indien. Übrigens das erste Mal, dass ein Verteidigungsminister seit 8 Jahren wieder in Indien war. Und der hatte direkt einen großen Deal mit Indien dabei. Und zwar hat Deutschland 6 U-Boote an Indien verkauft für immerhin schlappe 5 Milliarden Euro. Dazu soll auch dieses Jahr eine Fregatte in den Indopazifik. Und zwar soll diese Übungen mit der indischen Marine durchführen. Ja, auch die USA hat mittlerweile ihren Blick vor allem auf den Indopazifik gelegt. Was ist überhaupt der Indopazifik? Also der Indopazifik ist vor allem Indische Ozean und der Pazifik und dementsprechend das größte Meer der Welt oder der größte Ozean der Welt. Und natürlich ist das für die Zukunft mit Indien, China, den USA als Playern dort natürlich ein Raum, in dem die Zukunft auch mit entschieden wird.
Das ist natürlich auch eine Sache, die uns hier in Deutschland beschäftigt, wenn wir uns beispielsweise überlegen, ob es richtig sein kann, dass China Häfen in Hamburg kauft oder wenn wir versuchen, eine neue China-Strategie zu entwickeln. Und eine China-Strategie können wir ohne Indien schlichtweg nicht denken.
In Deutschland haben jetzt viele gemerkt, wie abhängig wir von China sind, also zum Beispiel die Autoindustrie, aber auch in vielen anderen Bereichen. Und da muss man natürlich überlegen, China als unser systemischer Konkurrent wird öfter genannt und deswegen muss man schauen, okay, in welche anderen Länder investiert man dann? Und da taucht Indien immer wieder auf der Karte auf und mittlerweile ist es auch teilweise schon im Fokus der deutschen Wirtschaft. Es hat natürlich viele Vorteile, also Indien hat eine große Bevölkerung, sehr jung vor allem und auch teilweise sehr gut ausgebildet. Sehr viele englischsprachige Menschen leben in Indien. Logischerweise auch wegen der britischen Kolonialzeit. Und dementsprechend, ja, kann man dort als Unternehmen ganz gut investieren aus deutscher Sicht. Aber auch aus machtpolitischer Sicht macht es Sinn, mit Indien als Verbündeten zu arbeiten, da Indien eben militärisch sehr stark ist und ein großer Gegenpol zu China sein kann. Also Indien hat Atomwaffen, ist mit 1,5 Millionen Soldaten eine der größten Armeen der Welt und natürlich auch an der Grenze zu China.
Das heißt aber noch lange nicht, dass die Zusammenarbeit mit Indien immer so einfach ist. Tatsächlich bestehen sogar große Missverständnisse. Wir alle erinnern uns vielleicht noch an den Beginn des Ukraine-Kriegs, als Indien immer wieder in deutschen Zeitungen aufkam, nachdem sich die indische Regierung weigerte, sich an den Sanktionen gegen Russland zu beteiligen. Aus indischer Sicht nämlich stellte sich die Situation so dar, dass Europa, das in der Vergangenheit immer Öl aus Russland gekauft hat und immer günstig Öl aus Russland gekauft hat und es so auf dem Weltmarkt auch für ärmere Länder wie Indien sehr viel schwieriger gemacht hatte, irgendwie an Öl zu kommen, hat auf einmal angefangen, von neuen Partnern Öl zu kaufen, weil es kein russisches Öl mehr wollte. Und plötzlich wurde das Öl, das Indien bisher gekauft hat, zum Beispiel von den Emiraten, für Indien deutlich teurer, weil natürlich Europa dazu in der Lage war, viel mehr Geld dafür zu zahlen. Und plötzlich konnte Indien sich dieses Öl nicht mehr leisten, beziehungsweise es war einfach schon verkauft, nämlich an Europa. Und dann kommt Europa mit der Forderung an Indien heran, dass sie jetzt auch kein Öl mehr von Russland kaufen dürfen, was natürlich für Indien viel, viel günstiger ist als das teure Öl auf dem Weltmarkt. Und nicht nur das Öl, sondern auch zum Beispiel das Liquid Petroleum Gas wurde einfach von Deutschland und Europa weggekauft. Und Indien war dann vielleicht auch verständlicherweise einfach sauer und hat gesagt, hey, wenn ihr von uns verlangt, dass wir bei euren Sanktionen mitmacht, aber dann alles wegkauft, sollen wir dann etwa ohne Gas leben, damit wir das machen können, was ihr wollt? Oder wie soll das für uns funktionieren?
Ja, und der indische Außenminister Jay Shankar, der kriegt das wirklich gut hin, diese Position Indiens immer wieder offen darzustellen. Hier ein Ausschnitt aus dem Interview mit dem österreichischen Staatsfernsehen.
Sie und Premierminister Modi haben bereits gesagt, dass sie beide Seiten regelmäßig auffordern, den Krieg zu beenden und zu verhandeln. Aber kann man die Ukraine wirklich dazu auffordern, sich nicht mehr zu verteidigen? Immerhin gibt es keine ukrainischen Panzer in Russland. Es gibt russische Flugzeuge und Raketen, die die Ukraine zerstören.
Nein, ich glaube, das ist eine etwas falsche Darstellung. Ich denke, was wir tun, ist zu sagen, kehrt zurück zum Dialog und zur Diplomatie. In den ersten Tagen des Konflikts gab es einen Dialog. Es ist also nicht so, dass er nicht stattgefunden hätte. Es steht uns also nicht zu, Bedingungen zu stellen und zu sagen, dieses Land ist dem anderen gleichgestellt. Das ist Ihr Urteil. Verstehen Sie eines: Letzten Endes treffen wir außenpolitische Entscheidungen auf der Grundlage dessen, was wir für unser langfristiges Interesse halten und was gut für die Welt ist.
Was hier auf jeden Fall ziemlich klar rüberkommt, ist, dass Indien sich von niemandem erzählen lassen wird, wie es zu handeln hat. Ich finde, das Interview bringt ganz gut rüber, dass Indien sich als neutral darstellt. Also Indien unterstützt weder Russland noch kritisiertes Russland. Stattdessen hat es Indien als einer der wenigen Staaten geschafft, dass es momentan eine gute Beziehung zu den USA und Russland hat. Man muss der Vollständigkeit halber natürlich auch erwähnen, dass Russland und Indien einfach traditionell eine gute Beziehung haben. Die militärische Zusammenarbeit zwischen Indien und Russland ist wirklich sehr eng. Dabei kann man tatsächlich sagen, dass Indien von Russland abhängig ist, was das Militärische angeht. So kamen zum Beispiel in den letzten 20 Jahren 65% der indischen Waffenimporte aus Russland. Davor war es teilweise sogar noch mehr. Das ist natürlich etwas, wo Indien nicht sagen kann, okay, wir kapseln uns jetzt von Russland ab. Und das hat der Westen auch schon verstanden. Mittlerweile sind zum Beispiel Frankreich, Deutschland, die USA immer mehr dabei, auch Waffenimporte nach Indien zu genehmigen, denn man möchte, dass Indien auch militärisch unabhängiger von Russland wird. Doch etwas, was auf lange Sicht wirklich auch bedeutend bleiben wird, ist, dass Indien ja einen Sitz im UN-Sicherheitsrat möchte, einen permanenten Sitz, nämlich den Sitz einer Vetomacht. Und da braucht es natürlich auch die Unterstützung von Russland. Und Russland hat bereits gesagt, dass es Indien unterstützen will. Wenn Indien da jetzt auf einmal die Meinung zum Ukraine-Konflikt ändern würde, dann würde sich wahrscheinlich da auch die Meinung Russlands wieder ändern. Schlussendlich kann man bezogen auf den Ukraine-Konflikt einfach sagen, dass die Interessen der EU und Indiens hier einfach anders sind.
Seit Jahren versuchen die EU und Indien gemeinsam ein Freihandelsabkommen abzuschließen. Die Verhandlungen werden zwischendurch immer wieder unterbrochen, dann wieder fortgesetzt, man wird sich einfach nicht einig. Ähnlich sieht es mit dem Patentrecht aus, das aus europäischer Perspektive in Indien nicht ausreichend umgesetzt wird. Man kann sich nicht auf Umweltschutzstandards einigen. Und auch was den Datenschutz angeht, ist die EU alles andere als zufrieden mit Indien. Da kann man sich ja schon mal die Frage stellen, warum tut man sich das überhaupt an, mit so einem schwierigen Partner zu arbeiten?
Der Deutschland-Trend hat 2023 Daten erhoben und ich glaube, es war jetzt eigentlich gar nicht so das Ziel, zu gucken, wie viele Menschen in Deutschland Indien als Partner vertrauen. Man hat einfach mal Indien auch noch mit erhoben. Jedenfalls sagen 33% in Deutschland, dass man Indien als Partner vertrauen kann. Eine Mehrheit von 2/3 sagt, dass man Indien nicht vertrauen kann. Das ist aber trotzdem immer noch viel mehr, als wenn man sich jetzt eben Russland oder China anguckt. Also im Gegensatz dazu kommt Indien ganz gut weg. Natürlich ist das im Vergleich zu westlichen Partnern der USA oder Frankreich doch nochmal eine andere Situation. Aber man sieht, auch in Deutschland ist Indien durchaus umstritten. Warum ist Indien denn jetzt eigentlich so wichtig für uns?
Indien ist auch ein, sag ich mal, aus wirtschaftlicher Sicht gesehen aufstrebender Staat und nicht bedeutungslos. Also auch für uns hier in Deutschland und in Europa.
Because India is large, they're a large part of the population, they have a high GDP. So they're like an up and coming state, you know, it's like China. People should know more about it, you know.
Das ist ja ein Land, was ganz groß im Kommen ist, ne?
Naja, man muss schon sagen, dass Indien tatsächlich sogar sehr wichtig ist. Es ist einfach ein riesiger Markt. Es ist die fünftgrößte Wirtschaftsnation gemessen am BIP. Das heißt, gerade ist zwar noch Deutschland auf Rang 3, wenn man das auf weltweit betrachtet, aber Indien zielt ganz stark darauf ab, Deutschland dort einzuholen und in den nächsten Jahren selbst auf Rang 3 zu kommen und scheint auch auf dem besten Weg dorthin zu sein. Und eine Sache, die man nicht unterschätzen darf, Indien hat ganz gute Beziehungen zum globalen Süden und sieht sich selbst sogar immer wieder als die Stimme des globalen Südens und erhofft so in Zusammenarbeit mit verschiedenen afrikanischen Staaten, aber auch mit Südamerika, vielleicht irgendwann ein Gegengewicht zu Europa, ein Gegengewicht zu den USA darstellen zu können und dadurch dafür zu sorgen, dass das politische Gleichgewicht weltweit sich verändert.
Ja, das war ganz interessant. Auch im Studium in Delhi habe ich das gemerkt. Da waren wirklich sehr viele Studierende auch aus Afrika, dem globalen Süden an sich. Die haben wirklich Indien als Vorbild gesehen, als Vorbildnation für Entwicklung. Dementsprechend ist Indien wirklich im globalen Süden sehr gefragt. Aber Indien ist natürlich auch, was Fachkräfte angeht, für Deutschland wirklich sehr wichtig. Also Fachkräfte, insbesondere im IT-Sektor, sind natürlich in Deutschland gerade sehr gefragt. Aber auch an sich, also mit unserer demografischen Entwicklung, hat Indien doch einige Vorteile, nämlich, dass sie sehr viele junge Menschen sehr gut ausgebildet haben Und das sieht man auch zum Beispiel in den USA. Also dort hat es sich mittlerweile ziemlich weit entwickelt, dass auch indischstämmige Menschen mittlerweile IBM, Google, Microsoft führen. Und dass das in Deutschland immer weiter zunimmt, sieht man vor allem am Trend der indischen Studierenden. Hier sind die Zahlen in den letzten paar Jahren quasi explodiert. Also mittlerweile studieren 43.000 indische Studierende in Deutschland und damit hat Indien China jetzt abgelöst als das Land mit den meisten Studierenden in Deutschland. Wie wichtig indische Fachkräfte auch für Deutschland sind, sieht man auch an den letzten Besuchen von deutschen MinisterInnen in Indien. Zum Beispiel Wirtschaftsminister Habeck oder Arbeitsminister Heil, die beide darauf pochen, dass es einfacher werden soll, für indische Fachkräfte nach Deutschland zu kommen. Ein weiterer wichtiger Punkt sind natürlich globale Fragen, wie zum Beispiel der Klimawandel oder Pandemien. All solche großen Fragen kann man natürlich nur mit dem bevölkerungsreichsten Land der Erde lösen. Wenn man da Indien außen vor lässt, dann kommt man natürlich nicht voran.
Und was noch dazu kommt, ist ja noch die Sache mit der Demokratie. Es ist natürlich total verständlich, dass ein Land wie Deutschland sagt, wir arbeiten tausendmal lieber mit einem anderen demokratischen Land zusammen, das gewisse Werte, Menschenrechtsstandards, Weltanschauungen teilt, als mit Autokratien, die es ja vermehrt auf der Welt gibt.
Ja, aber wie genau das mit der Demokratie in Indien aussieht, das gucken wir uns dann in Folge 3 an. Da gehen wir dann wirklich sehr tief rein und sehen, ob Indien eigentlich noch als Demokratie bezeichnet werden kann.
Aber Matthias, heißt das jetzt, dass wir uns nur aus geostrategischen Gründen für Indien interessieren sollten?
Nee, so sollten wir das natürlich nicht sehen. Wir können von Indien eine Menge lernen.
Von Indien lernen? Das klingt ja jetzt erstmal überraschend, Matthias. Könntest du vielleicht da nochmal erklären, wie jetzt auf einmal Deutschland von Indien lernen soll? Weil normalerweise kennt man das ja eher so umgekehrt, dass wir sagen, Entwicklungsländer wie Indien sollten eigentlich eher von Deutschland was lernen.
Wenn man jetzt davon ausgeht, dass wir hier in Europa sämtliche Weisheit mit Löffeln gefressen haben, dann vielleicht schon, aber so ist das ja natürlich nicht.
Ja, stimmt. Wenn ich so drüber nachdenke, wären zum Beispiel die Frauenquote ein sehr gutes Beispiel dafür. In Indien gab es die 1993 schon in Dorfräten, den sogenannten Panchayats. Und auch in den 50er Jahren in Indien gab es bereits Quotenregeln zum Beispiel für Kaste. Also wenn wir so tun, als wären Quotenregeln ein Phänomen des 21. Jahrhunderts oder etwas ganz Neues, müssen wir sagen, in Indien gab es das schon sehr, sehr lange und wir können auch heute noch was draus lernen in Europa.
Ja, in Deutschland ist immer ein Faktor sehr groß, wenn man Indien anspricht, und zwar die Ungleichheit. Dann wird gesagt, ja, in Indien, da gibt es so viel Armut, das ist auch richtig. In Deutschland besitzen die obersten 10% genauso viel wie die untersten 60% zusammengerechnet. Und das ist in Indien gar nicht mal so anders. Also ich war doch ein bisschen überrascht. Und zwar ist das da nämlich so, dass die obersten 10% so viel besitzen wie die untersten 72% zusammen. Überraschend, oder?
Tatsächlich ist das in Sachen Diversität ganz ähnlich. Während wir in Deutschland noch darüber sprechen, ob wir MigrantInnen aus dem Ausland integrieren können, wie wir das mit den Fachkräften schaffen sollen oder wie wir MuslimInnen in Deutschland irgendwie in unsere Gesellschaft integriert bekommen, kennt Indien diese Probleme und diese Herausforderungen lange. Man kann regelrecht sagen, dass Indien eigentlich unter der Prämisse einer solchen Diversität schon entstanden ist. Wir sehen in Indien zum Beispiel, dass es hunderte von Sprachen gibt, sodass sich viele Menschen auf Englisch miteinander verständigen müssen. Es gibt so viele Religionen, dass viele Menschen in Indien gar nicht wissen, welche Religionen es eigentlich alles gibt. Es gibt so viele Klimazonen, dass es weltweit alle möglichen Klimazonen tatsächlich in Indien gibt. Wenn man ins nächste Dorf geht, gibt es verschiedene Kulturen, verschiedene Essgewohnheiten. Die Menschen verstehen vielleicht sogar, wenn es die gleiche Sprache ist, den Dialekt nicht mehr. Also wir haben eigentlich ein Land, das sich schwer mit einem deutschen oder europäischen Nationalstaat vergleichen lässt, sondern wir müssen das eigentlich eher wie ein Kontinent, wie Europa vielleicht denken, mit ganz vielen verschiedenen Staaten, Kulturen, Religionen, Lebensweisen, die irgendwie zusammenkommen und die es geschafft haben, trotzdem sich als eine Einheit zu verstehen, eine gemeinsame Identität auszubilden und dabei auch noch demokratisch beherrscht zu werden.
Ich finde das immer faszinierend, wenn man sich vorstellt, okay, da treffen sich jetzt zwei Inder, die haben gar keine gemeinsame Sprache. Also das ist mir schon ab und zu passiert, wo ich so gedacht habe, okay, ihr seid doch irgendwie aus dem gleichen Land, dann könnt ihr euch doch irgendwie verständigen. Aber nicht so. Diese Diversität, das ist doch nicht nur ein Vorteil, oder?
Ja, ist es nicht. Und Indien hat auch Probleme. Aber genau daraus können wir ja lernen. Genau das ist ja der Punkt. Natürlich gibt es auch in Indien Konflikte. Und natürlich sind viele davon extrem. Und auf einem Level, das wir uns in Deutschland noch gar nicht vorstellen können. Aber genau das ist ja der Grund, warum wir uns Indien anschauen sollten. Denn wir können sehen, was klappt, was nicht klappt, warum Dinge nicht geklappt haben und daraus für unsere eigenen Erfahrungen lernen, anstatt so zu tun, als ob wir im 21. Jahrhundert zum ersten Mal mit Diversität konfrontiert sind.
Indien ist auch ein Experimentierfeld der politischen Systeme, auch wegen dieser Diversität. Also wenn man sich das mal vergleicht, du hast einen Bundesstaat, da ist quasi uneingeschränkter Kapitalismus. Dann hast du einen anderen Bundesstaat, da regiert einfach mal eine kommunistische Partei. Das ist schon ein großer Unterschied. Und da kann man auch durchaus aus deutscher Perspektive sich beim Anschauen auch irgendwie ein paar positive Sachen mit rausnehmen.
Auf jeden Fall lohnt sich der Blick auf Indien.
Haben Sie schon mal etwas zu indischer Politik gehört?
Sehr wenig.
Die größte Demokratie? Also aktuell gar nicht. Man hatte selber was in der Schule mit der Demokratie und so. Britischer Einfluss, I don't know. Aber es ist jetzt echt ein bisschen peinlich.
Das Problem, dass die Minderheiten verfolgt werden, auch das Kastensystem und auch ethnische Minderheiten und religiöse Minderheiten.
Haben Sie schon mal etwas von einer Partei aus Indien gehört?
Ja, wo die vom Modi, aber ich weiß nicht mehr, wie die heißt.
Naja, ich habe irgendwas gehört, natürlich, aber vergessen. Absolut keine Ahnung.
Wenig. Also indische Politik ist merkwürdigerweise total, ja, läuft nebenher.
Boah, was haben die für politische Systeme?
Also was haben die für ein politisches System? Wir haben da eine Folge, die kommt auch später noch, wo wir dann wirklich ausführlich drauf eingehen, was für ein politisches System die in Indien haben und werden das in jeder Form ausbreiten. Nur jetzt erstmal als Einstieg ist, glaube ich, wichtig zu wissen, was genau findet dort eigentlich für eine Wahl statt. Also, ja, es handelt sich tatsächlich um die größten Wahlen weltweit. Also 968 Millionen Menschen sind aufgerufen, dort zur Wahl zu gehen. Und das muss man sich mal vorstellen. Also, das ist ja quasi doppelt so viel wie die Bevölkerung in ganz Europa. Und die können natürlich nicht alle an einem Tag wählen. Also dementsprechend, dieser ganze Prozess zieht sich jetzt von April bis Juni. Und zwar werden die Ergebnisse dann am 4. Juni verkündet. Und ja, bis dahin wollen wir euch natürlich mit dem Podcast auch jede Menge Hintergrundinfos geben. Und dann werden wir auch, sobald das Ergebnis draußen ist, natürlich dieses Ergebnis mit euch einordnen.
Dafür versuchen wir, euch eine Einführung in verschiedene Aspekte der indischen Politik zu geben. Wir werden uns erstmal anschauen, wer die wichtigsten Parteien in Indien sind, wie das indische politische System funktioniert, wie regionale Parteien in Indien funktionieren, wie das föderale System vor Ort funktioniert. Aber wir schauen uns auch Themen an wie Ungleichheit, wie Meinungsfreiheit, wie der Wahlkampf in Indien funktioniert und eben noch vieles mehr, um dann am Ende die Wahlergebnisse zu sehen und gemeinsam mit euch einordnen zu können. Dabei ist unser Ziel nicht einfach nur Klischees zu replizieren, sondern Indien als internationalen Player wirklich ernst zu nehmen und auch als ebenbürtigen politischen Partner zu behandeln.
Ja, damit uns das gelingt, sind wir auf euer Feedback angewiesen. Uns wird nämlich sehr interessieren, wie seht ihr die indischen Wahlen und was interessiert euch genau daran? Ja, schreibt uns doch gerne.
Ihr erreicht uns unter unserer E-Mail, nämlich milliarden.stimmen@sai.uni-heidelberg.de.
Die E-Mail und alle anderen wichtigen Infos erhaltet ihr ganz einfach in der Folgenbeschreibung. Und jetzt erwartet euch noch ein kleines Highlight. Am Ende jeder Folge haben wir nämlich eine kleine Rubrik und zwar nennt die sich Verkehrte Welt. Hier werden wir auf eine Sache eingehen, die in Deutschland normalerweise falsch an Indien verstanden wird. Unsere Kollegin Deborah hat für euch heute das Thema Gandhi. Und warum? Da war doch was.
Ja, der Gandhi und Dings.
Ja, danke schön für die kleine Einführung, Dunja und Matthias. Ich bin Deborah, ich studiere auch Südasienwissenschaften in Heidelberg und ich möchte euch jede Woche mitnehmen zu einem besonders wichtigen Thema, wie ich finde, nämlich dem Aufräumen von Vorurteilen. Und los geht's! Unser heutiges Vorurteil lautet: Und Indira Gandhi war dem Mahatma seine Tochter, oder? Es gibt ein eigenartiges Phänomen in Indien. Oft beobachten wir, dass in den Führungsriegen politischer Parteien scheinbar alle verwandt sind. Tatsächlich haben zahlreiche Politiker Dynastien gegründet und diese Parteien über Generationen hinweg geführt. Die neue Generation an der Spitze wird nicht nur gewählt, sondern oft auch geboren. Der Vorwurf der Vetternwirtschaft und von mangelnder innerparteilicher Demokratie ist hierbei tatsächlich nie fern.
Die Gandhis sind die bekannteste dieser Dynastien. Viele denken sich da, ach natürlich, den Gandhi kenne ich ja auch. Aber der berühmteste Gandhi gehört gar nicht zur Familie. Deswegen will ich euch jetzt den Mensch Gandhi vorstellen. Ihr wisst schon, der mit der großen runden Brille. Und danach die Familie Gandhi. Lasst uns also nun mit dem einzelnen Gandhi anfangen. Mohandas Karamchand Gandhi. Er ist besser bekannt als der Mahatma. Das ist ein Ehrentitel und bedeutet die große Seele. Er gilt zwar als Vater der Nation, hatte aber nach der indischen Unabhängigkeit nie ein politisches Amt inne. Unter anderem deswegen, weil er kurz nach der Unabhängigkeit ermordet wurde. Die Kongresspartei, zu der auch Mohandas Gandhi gehörte, hat die indische Unabhängigkeitsbewegung angeführt und stellte die erste Regierung des neuen Staates. Erster Premierminister wurde Jawaharlal Nehru. Die Partei blieb von altgedienten Aktivisten geprägt. Einer von ihnen war Feroz Gandhi. Er trug zwar denselben Nachnamen wie Mohandas Gandhi, war mit diesem aber nicht verwandt oder verschwägert. Er gehörte sogar einer anderen Religionsgemeinschaft an, den Parsi. Der Name ist in der Region, aus der beide kommen, recht geläufig. Feroz Gandhi heiratete Premierminister Nehrus Tochter Indira, die seinen Nachnamen annahm. Da kommt also die Familie ins Spiel. Treffender spricht man also von der Nehru-Gandhi-Dynastie. Und stellt euch vor, diese Familie hat über 37 Jahre lang die indische Regierung geführt. Ziemlich lange, oder? Somit hat sie das moderne Indien entscheidend mitgeprägt. Jetzt könnte man meinen, dass das Amt vererbt worden wäre, aber ganz so einfach ist es nicht. Indira Gandhi wurde 1966 die dritte Premierministerin Indiens und die erste Frau im Amt. Wow, 39 Jahre, bevor es in Deutschland erstmals eine Regierungschefin gab. 18 Jahre lang bestimmte sie die indische Politik. In dieser Zeit weitete sie auch den Einfluss ihrer Familie auf die Partei aus. Insbesondere ihr jüngerer Sohn Sanjay prägte ihre Politik entscheidend mit. Ein politisches Amt hatte er dabei selbst nicht inne. Sanjay Gandhi galt als wahrscheinlichster Nachfolger Indiras, aber er starb 1980 bei einem Flugzeugabsturz. Die Familie ließ sich aber nicht unterkriegen. Indira drängte dann ihren älteren Sohn Rajiv Gandhi, einen gelernten Piloten, in die Politik zu gehen. 1984 ging der Familienkrimi aber weiter und Indira Gandhi wurde ermordet. Danach erzielte der Kongress die bisher größte parlamentarische Mehrheit. Makaber. Ihr Sohn Rajiv wurde dann tatsächlich auch Premierminister, verlor aber die nächsten Wahlen 1989. Und als wären die familiären Schicksale nicht genug gewesen, wurde Rajiv keine 2 Jahre später bei einem Bombenattentat getötet. Puh. Na, kommt ihr noch mit? Bei der Gandhi-Dynastie ging es immer noch weiter. Rajivs Witwe, Sonia Gandhi, eine gebürtige Italienerin, wurde 1998 Vorsitzende der Kongresspartei und blieb das bis 2017. Heute dominieren ihre beiden Kinder Rahul und Priyanka Gandhi die Partei, also die Enkel von Indira Gandhi. Ob ihr Familienerbe sie zu guten Politikern macht, ist allerdings umstritten. Rahul verlor bereits die letzten 2 Parlamentswahlen als Spitzenkandidat. Trotzdem ist er mit seiner Mutter Sonia und seiner Schwester Priyanka die wichtigste Person in der Partei. Viele Politiker und auch Wähler sind weiterhin loyal zur Familie. Der Einfluss der Gandhis auf die Kongresspartei ist ein beliebter Angriffspunkt für die mittlerweile regierende Konkurrenz von der Bharatiya Janata Party, kurz BJP. Dieser Name bedeutet auf Deutsch in etwa die indische Volkspartei. Sie redet oft die Verdienste der Familie und insbesondere auch Nehrus klein. Ein kleines Geschmäckle hat das aber, denn in der BJP sind Sanjay Gandhis Witwe Maneka und sein Sohn Varun mittlerweile aktiv. Wir sehen also, während politische Ämter in Indien also in demokratischen Wahlen gewonnen werden,
kann der richtige Familienname die Chancen trotzdem bedeutend erhöhen, vor allem in der innerparteilichen Vorauswahl. Ich fasse nochmal zusammen. Also ja, Parteitage sind in der indischen Politik oft auch Familientreffen. Aber von einer Thronfolge zu sprechen, das wäre zu einfach. Die Wähler und Wählerinnen wollen schließlich immer noch überzeugt werden. Also, Gandhis haben das moderne Indien mitgestaltet. Männliche und weibliche Gandhis, Gandhis mit und Gandhis ohne Amt. Und dabei gab es ziemlich oft Drama und Tragödien. Die BJP präsentiert sich gerne als Gegenentwurf zu dynastischer Politik. Aber läuft hier alles besser? Und wofür steht die BJP überhaupt? Wer Indien also regiert, erfahrt ihr in unserer nächsten Folge von Dunja und Matthias. Und ich werde euch über das Thema Yoga aufklären. Und jetzt noch einmal zurück zu dir, Dunja. Tschüss!
Damit kommen wir zum Ende dieser Folge und bedanken uns nochmal ganz herzlich für euer Interesse und dass ihr uns bis hierher zugehört habt. Wenn ihr noch mehr über die indischen Wahlen erfahren wollt, könnt ihr uns gerne auf Instagram folgen. Ihr findet uns dort unter dem gleichen Namen Milliardenstimmen.
Diese Folge wurde moderiert und geschrieben von Matthias O'Mahony und Dunja Vassella. Wir möchten uns aber auch bei allen anderen bedanken, die bei dieser Folge mitgewirkt haben. Insbesondere bei David Weiss, der das verkehrte Weltformat geschrieben hat, und bei Deborah Sinner, die dem Ganzen ihre Stimme lieh. Wir sind allerdings ein viel größeres Team und ohne dieses große Team wäre dieser Podcast nicht möglich. Wir möchten uns deshalb auch bei allen anderen bedanken, die weniger sichtbar sind als wir. Bei allen, die unsere Social Media am Laufen halten, die unsere Kommunikation bewerkstelligen und dieses Projekt organisieren. Vielen Dank, dass ihr diesen Podcast möglich macht.
Ja, auch von meiner Seite ein großes Dankeschön an Essan, Alice, Imi, Pratik, Kate, Saba, Cheryl, Sonali, Shumitran, Shubham, Matthias, das ist ein anderer Matthias, ich bedanke mich nicht bei mir selbst, Johanna, Johnny, Devyani, Amna und Dieter. Aber auch ein riesen Dankeschön an alle, die den Podcast gern hören, weiterleiten, teilen und ihren Freunden davon erzählen. Das ist wirklich spitze und hilft uns sehr. Damit verabschieden wir uns für heute und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.